Um was geht es beim Thema heute Morgen? Vor zwei Wochen haben wir uns in dieser Serie, Nehemia-Serie, in dieser Dienstserie mit dem 12. Kapitel aus dem Buch Nehemia beschäftigt. Und diesem 12. Kapitel wird uns auf eindrückliche Weise vor Augen geführt, wie ein großes Einweihungsfest stattfand für die neu erstellten Stadtmauern Jerusalems. Wird uns also beschrieben im Kapitel 12, wie dieses Wunder gefeiert wurde, wie sie da zwei Dankchöre gebildet haben und auf den Mauern herumgelaufen sind, singend, musizierend, Gott lobend. Und diese Einweihung dieser Stadtmauer war ein überaus fröhliches Fest. Es heißt wörtlich, dass man diese Freude weit herum hörte. Heute würde man sagen, im ganzen Kanton Schaffhausen. Weil es ein Wunder war, dass unter schwierigsten Bedingungen und in kürzester Zeit diese zerstörten Stadtmauern wieder aufgebaut werden konnten. Und dann heißt es am Ende von Kapitel 12, dass die Israeliten dann treu ihren Dienst für Gott taten, Tag für Tag, Woche für Woche, dass die Israeliten dann treu auch ihren Anteil an Abgaben brachten in den Tempel, damit eben der Dienst vor Gott im Tempel gewährleistet war. Und heute wechseln wir jetzt ins letzte Kapitel vom Buch Nehemia, ins Kapitel 13. Und ich möchte daraus jetzt die Verse 4 bis 6 lesen. Nehemia 13 ab Vers 4. Wer gerne mitliest und immer kontrollieren kann, stimmt das, was der da vorne predigt? Das darf man. Kritisch zuhören. Ich habe das gerne. Die kritischen Zuhörer sind immer die besten Zuhörer. Stimmt das vom Wort Gottes, was der da vorne predigt? Nehemia 13 ab Vers 4. Da heißt es, und es hatte der Priester Eliaschib, der über die Kammern bestellt war am Hause unseres Gottes, ein Verwandter des Tobia, diesem eine große Kammer gegeben, in dem man früher die Speisopfer gelegt hatte, den Weihrauch, die Geräte und den Zehnten vom Getreide, Wein und Öl, die Gebühr für die Leviten, Sänger und Torhüter, dazu die Abgaben für die Priester. Aber bei alledem war ich, Nehemia, nicht in Jerusalem. Was ist hier also passiert? Dieser Priester Eliaschib, von dem wir jetzt gehört haben, der war ja der Verwalter über die ganze Tempelanlage. Und dieser Eliaschib hat einem von seinen Verwandten, der eben nicht in Jerusalem wohnte, der auswärts wohnte, eine Kammer von vielen Räumen, vom ganzen Tempelareal überlassen. Einem Verwandten mit Namen Tobia. Der konnte dort also seine Handelsware lagern. Der trieb Handel in der Stadt und so musste da seine Handelsware nicht dauernd hin und her karren, sondern er konnte am Abend, wenn der Markt geschlossen war in Jerusalem, konnte er da in diese Kammer seine Ware lagern. Wir könnten sagen, das ist doch nichts Schlimmes. In Vers 8 von unserem Text heißt es war eben nur Hausrat. Es waren nur Pfannen, vielleicht Töpfe oder andere Dinge, die man gut gebrauchen konnte, die man verkaufte auf dem Markt in Jerusalem. Das war ja nichts Gefährliches. Es waren keine Waffen. Und noch etwas, es war ja nur ein Raum im Tempel. Und im Tempel von Jerusalem, da gab es ja viele, viele, viele Kammern. Und er bekam jetzt einen Raum von diesen vielen. Doch eine nette Geste. Einem Verwandten tut man doch diesen Gefallen, dass der nicht immer hin und her seine Ware karren muss jeden Tag, dass man ein bisschen kulant ist gegenüber einem Verwandten und eben diesem Tobia diese Kammer gibt. Und ich sage noch einmal, das war nur eine Kammer von vielen Räumen im Tempel. Und nebenbei wird noch erwähnt, wir haben es schon gehört, dass der Nehemia genau zu diesem Zeitpunkt nach 12 Jahren Dienst als Statthalter in Jerusalem wieder zurückging für eine gewisse Zeit an den persischen Hof. Hat mir sagen lassen, das ist völlig normal, dass diese Statthalter zum Teil wieder für eine gewisse Zeit abgezogen wurden vom persischen Großkönig. Und der war jetzt also für einen Moment, vielleicht auch für einige Jahre, wieder am persischen Hof. Und unterdessen, Jerusalem nahm alles so mehr oder weniger seinen gewohnten Lauf. Keine großen Veränderungen, es pulsierte der Alltag, wirtschaftlich ging es den Leuten wieder gut. Wie im Moment auch in Europa, die Wirtschaft brummt, es gibt nichts Spezielles. Aber jetzt kommt dieser Nehemia wieder zurück nach Jerusalem. Wir wissen nicht, wie lange er weg war in Persien, aber er kommt jetzt nach einer gewissen Zeit wieder zurück nach Jerusalem, und mit dem, dass er nach Jerusalem zurückkommt, platzt buchstäblich eine Bombe. Ich lese gleich weiter. Im Vers 7 heißt es nämlich, als ich nach Jerusalem kam, eben dieser Nehemia, merkte ich, dass es Unrecht war, was Eliaschib für Tobia getan hatte, als er ihm eine Kammer im Vorhof des Hauses Gottes gab. Und ich war sehr erbost. Und jetzt heißt es, und ich warf allen Hausrat des Tobia hinaus vor die Kammer. Hoppala! Was ist denn da los? Dieser Nehemia, wir haben es gehört, der ist außer sich vor Empörung. Es ist alles so friedlich, es läuft doch alles in geordneten Bahnen. Und er kommt und macht Rabatz, greift rigoros durch, haben wir gelesen. Ja, was hat ihn denn gestochen, diesen Nehemia? Also Nehemia, zuerst redet man doch einmal mit den Leuten und wartet doch ein bisschen, bevor man da einfach so eingreift, durchgreift, rigoros. Ich habe viel über dieses Verhalten Nehemias nachgedacht in den vergangenen Wochen, nicht nur Tagen, auch schon Wochen. Und ich möchte jetzt versuchen, diesen Nehemia und sein Verhalten ein bisschen in unsere Zeit hinein zu versetzen. Was sagen wir zu einem, und sogar wenn er noch Leiter ist, der sich so verhält in unseren Tagen? Der Regierungspräsident von Schaffhausen sich so verhalten würde, vom Kanton Schaffhausen. Was würden wir sagen oder denken? Wir würden doch irgendwie denken oder wären geneigt zu denken, zu sagen, das ist aber ein Hardliner, oder? Das ist aber ein Haudegen. Wir leben ja in einer Zeit, wo alles, was irgendwie ein bisschen nach Autorität riecht, schon verdächtig ist. Und deshalb würden wir vielleicht eventuell noch schnell denken, dieser Nehemia, das ist ein richtiger Machtmensch, wer sich so verhält. Ein Machtmensch. Oder heute, wir sind alle auch psychologisch geprägt, wir würden sagen, vielleicht, der hat eventuell eine gestörte Persönlichkeit. Der muss vielleicht mit diesem Verhalten seine eigenen Defizite kompensieren, sein eigenes Ego so aufpolieren. Aber auf keinen Fall würden wir sagen, einer, der sich so rigoros verhält, das wäre ein guter Hirte seines Volkes, seid ihr einverstanden? Also so einer kann kein guter Hirte seines Volkes sein. Und deshalb komme ich zum ersten Punkt der Predigt heute Morgen. Dieser Nehemia, war er ein Machtmensch oder war er ein guter Hirte seines Volkes? Dieses Verhalten von Nehemia passt überhaupt nicht in unsere Vorstellungen, wie ein Leiter oder wie eben ein Hirte sein soll. Und ich möchte euch jetzt einladen, dass wir miteinander ein bisschen in die Tiefe denken von diesem Text. und uns die Fragen stellen, warum hat dieser Nehemia so massiv reagiert? Warum hat dieser Nehemia so rigoros seine Autorität benutzt und in Anspruch genommen und sich durchgesetzt? Das muss ja Gründe haben. Und die erste Frage, die wir uns dazu stellen möchten, wer war denn dieser nette Verwandte Tobia, der da eine Kammer bekam im Hause Gottes? Es war dieser nette Verwandte mit Namen Tobia. Einige schmunzeln, diesem Tobia sind wir im ganzen Nehemia-Buch immer wieder begegnet. War das einer der großen Gönner der Stadt Jerusalem? Einer der großen Sponsoren, dass es dieser Stadt gut ging? Wie da der, wie heißt er, der Mattis diese Woche, der gestorben ist, der die Young Boys gesponsert hat. War das so ein Mattis für die Stadt Jerusalem? Ein großer Gönner. Was war der, dieser Tobia? Wir können es ganz einfach sagen, es war einer der größten Feinde des Wiederaufbaues der Stadtmauer. Es war einer der größten Feinde des Volkes Gottes. Schon am Anfang vom Buch Nehemia lesen wir von ihm, wie er das Volk verspottet hat, die Bauleute, die da anfingen, diese Mauer wieder aufzubauen. Weiter lesen wir von diesem Tobia, dass er alles unternommen hat, diesen Wiederaufbau dieser Mauern zu verhindern. Es wird uns so gesagt, dass er bewaffneten Widerstand organisiert hat gegen diesen Mauerbau. An einer anderen Stelle wird uns gesagt, dass er sogar einen Propheten geschmiert hatte, um diesem Nehemia, dem Bauleiter, eine Falle zu stellen. Und an einer anderen Stelle lesen wir von diesem Tobia, wie er Briefe schrieb an die Vornehmen von der Stadt Jerusalem. War eben auch diesem Eliaschib, der gehört auch zu den vornehmen Schicht von Jerusalem, um diese Leute, diese Vornehmen eben zu beeinflussen. Wer war also dieser Verwandte mit Namen Tobia? Nicht ein netter Verwandter, sondern wir können es einfach sagen, ein übler Kerl war das. Ein übler Kerl, und er war zudem noch ein Ammoniter. Das heißt von den Ammonitern, ihr könnt selber nachlesen im ersten Vers dieses Kapitel 13, dass die Ammoniter, und das hat seine Gründe, keinen Platz haben in der Gemeinde Gottes. Und diesem üblen Kerl gibt jetzt dieser Priester Eliaschib eine große Kammer, heißt es, im Haus Gottes, damit er sich festsetzen kann. Und damit hat der Feind also das Zentrum getroffen vom geistlichen Leben. Das Zentrum vom Volk Gottes, den Tempel, den Ort, wo die Menschen sich ausrichten, immer wieder neu auf den lebendigen und heiligen Gott. Damit, dass dieser Tobia eine Kammer bekam im Tempel Gottes, damit hat der Feind das besetzt, was eigentlich nur Gott gehört. Aber jetzt kann man doch sagen, ja, aber nur eine Kammer. Da gibt es ja noch Dutzende, ich weiß nicht, wie viele Kammern der Tempel damals hatte, aber mehr als nur drei, wie hier. Sondern da gab es ganz viele. Mach doch nicht so ein Theater. Das ist doch eine harmlose Sache. Und übrigens, das ist doch eine Privatsache. Der Eliaschib, der macht ja treu den Dienst über das ganze Haus Gottes, der hat doch das Recht, privat einem einen Raum zu überlassen, einem seiner Verwandten. Geht doch niemand etwas an. Warum diese Aufregung? Jetzt müssen wir noch zu einer zweiten Frage kommen. Ja, was hat es denn für Auswirkungen gehabt, dass dieser Tobia nur eine einzige Kammer bekam im Tempel Gottes? Was hat es für Auswirkungen gehabt? Wir lesen in unserem Text, alles, was vorher in dieser großen Kammer war, an Abgaben, an Geräten, die eben nötig waren für den Tempeldienst, die wurden dadurch weggeräumt. All diese Geräte, die gebraucht wurden für den Dienst Gottes im Tempel, die hatten keinen Platz mehr, plötzlich. Und die Folge war, dass die Opfer im Tempel mit der Zeit aufgehört haben. dass der Dienst für Gott im Tempel mit der Zeit eingestellt wurde. Ja, die Menschen ist ja logisch, die haben mit der Zeit doch keine Abgaben mehr für den Tempel gebracht. Es hat ja keinen Platz mehr dafür. Der Raum, der vorgesehen war dafür, der war ja anderweitig besetzt. Und so haben die Priester und auch die Leviten sich aus dem Staub gemacht. Logisch, sie hatten kein Einkommen mehr. Ich lese es nochmals wörtlich aus unserem Text, Vers 10. Und ich erfuhr, dass die Anteile der Leviten nicht eingegangen waren und deshalb die Leviten und Sänger, die den Dienst ausrichten sollten, fortgegangen waren, ein jeder auf sein Land. Ja, die mussten wieder selber wirtschaften. Selber das Geld wieder verdienen auf ihrem Land. Was waren also für Auswirkungen da, dass diesem Tobia nur eine einzige Kammer überlassen wurde im Tempel Gottes? Man kann es so zusammenfassen, weil es dem Feind gelungen ist, ich sage noch einmal, nur eine einzige Kammer im Tempel oder im Haus Gottes zu belegen, ist Unordnung entstanden. Der Dienst gegenüber Gott, und zwar der ganze Dienst gegenüber Gott, ist zum Erliegen gekommen. Und die Leute haben sich mit der Zeit daran gewöhnt, keine Zeit mehr zu haben für Gottes Sache. Weil die Wirtschaft ja brummte damals. Wie schon lange nicht mehr. Und was macht jetzt dieser Nehemia? Wir haben schon gelesen, er schmeißt all diesen Unrat oder diesen Hausrat auf die Straße. Aber lieber Nehemia, man muss doch ein bisschen diplomatischer sein. Man muss doch manchmal auch ein bisschen ein Auge zudrücken. Lieber Nehemia. Aber jetzt müssen wir uns noch die Frage stellen, was hat denn dieses rigorose Eingreifen, dieses rigorose oder auditorative Eingreifen bewirkt? Sehr viel. Darf ich euch Vers 12 auch vorlesen? Da wird es zusammengefasst, was diese Handlung, diese rigorose Handlung von Nehemia bewirkt hat. Unglaublich viel! Vers 12 wird es in einem Satz zusammengefasst. Da brachte ganz Juda den Zehnten vom Getreide, Wein, Öl in die Vorratskammern. Mit anderen Worten, der Dienst war wieder hergestellt. Wie vorher. Durch dieses rigorose Eingreifen Nehemias. Und in den nächsten Versen heißt es, dass auch die Priester und auch die Leviten den Dienst für Gott wieder aufgenommen haben. Ich frage euch, war dieser Nehemia ein Machtmensch mit einer gestörten Persönlichkeit? Oder war er ein guter Hirte für sein Volk? Wisst ihr die Antwort? Frage noch einmal, war er ein Machtmensch? Oder war er ein guter Hirte, der ein scharfes, geschärftes, geistliches Auge hatte für die Situation, die geistliche Situation hier bei den Israeliten? Was war er? Wir sehen, dieses rigorose Eingreifen Nehemias war notwendig, um die Israeliten erneut vor einem geistlichen Absturz zu bewahren. Was wollen wir davon lernen? Ich glaube, wir haben heute oft so ein verzerrtes Bild, vielleicht auch ein bisschen ein romantisches Bild, was ein guter Hirte ist oder was ein guter Leiter ist. Wir sehen meistens so ein bisschen dieses Bild, das ist uns sehr sympathisch. Der gute Hirte, Jesus natürlich, und er ist der gute Hirte, der die Schwachen trägt, oder? Das ist eine wichtige Seite vom Hirtendienst, die Schwachen tragen. Und wir sind manchmal dann geneigt auch zu sagen in Bezug auf den Tobia, ja, aber dieser Tobia, nicht so rigoros eingreifen, der bekehrt sich ja vielleicht noch. Lass den nur machen. Lass den in Ruhe. Der bekehrt sich vielleicht noch. Wir haben oft ein einseitiges Bild von Leiterschaft und auch was ein guter Hirte ist. Das ist nur eine Seite, die ist wichtig, die Schwachen tragen, jawohl. Aber es gibt eine andere Seite, die ist eben manchmal auch nötig. Und Jesus wie auch der Nehemia haben beide Seiten gepflegt, wie es eben nötig war. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, es gibt bald einen neuen Beamer, aber vielleicht seht ihr es doch, wer ist hier abgebildet? Von dem wir gerne Psalm 23 aufsagen, der Herr ist mein Hirte, er führet mich zum frischen Wasser, ist derselbe Hirte. Seht ihr, was er hier macht, dieser Hirte? Genau gleich wie der Nehemia, das ist eben auch eine Seite vom Hirtendienst. Tempelreinigung, die beiden haben den Tempel gereinigt. Nehemia vorher und später Jesus wieder. Warum? Weil es nötig war. Weil beide, vor allem jetzt auch hier Nehemia, rigoros durchgegriffen hat, um das Volk Israel erneut vor dem geistlichen Absturz zu bewahren. Das gehört zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr seht, etwas hat der Maler aber falsch gemacht bei Jesus, da bei diesem Bild. Etwas stimmt nicht. Etwas stimmt nicht mit dem Evangelium überall. Er hat Tempelreinigung gemacht, Jesus. Er heißt, er ist rigoros, er heißt, er hat die Tische der Wechsler umgestoßen im Tempel. Aber etwas hat er nicht gemacht, was hier abgebildet ist. Er hat nämlich nicht auf die Tiere eingedroschen. Sondern es heißt wörtlich, er sagte zu den Taubenhändlern, verreist, aber tragt die Körbe mit den Tauben hinaus. Merkt ihr was? Das war ein heiliger Zorn. Und ein heiliger Zorn, der kann rigoros sein, der ist eben vom Heiligen Geist inspiriert, aber er schlägt nicht einfach rein, sondern ist immer ein kontrollierter Zorn. Das ist schön bei Jesus. Der hat nicht da einfach auf die Tiere eingehämmert, sondern hat das Wesentliche ins Auge genommen. Ganz wichtig, auch dieses Bild, das braucht es noch heute. Leiter, Hirten, die ein Auge haben, wann man auch mal durchgreifen muss. Und wir haben heute eine Tendenz, dass man diese Leute mundtot macht. Zum Schaden der Gemeinde. Zum Schaden der Gemeinde. Die ein Auge haben, die geistlich durchsehen und manchmal auch rigoros sind. Weil sie merken, wenn jetzt nichts passiert, geht es geistlich den Bach runter. Auch das gehört zu einem Hirtendienst. Aber jetzt komme ich noch zu einem zweiten Punkt, der ebenfalls ganz hell herausstrahlt aus diesem Text. Vielleicht kann man wieder ein bisschen mehr Licht machen. Ich habe es mal so formuliert: Klarheit, die echt weiterhilft und befreit. Dem Feind ist es also gelungen, sich wieder einzunisten im Haus Gottes. Ganz harmlos. So mit diesen Dingen da, diesen Dingen, die man gut im Alltag gebrauchen kann. Die sind ja nicht schlimm, keine Waffen, ich sage es noch einmal. Ganz harmlos und fast unbemerkt. Und im 1. Korinther 3, Vers 16 steht, denkt daran, dass ihr Gottes Tempel seid. Und im 1. Korinther 6 heißt es, dass unser Leib, unser Tempel, Entschuldigung, das habe ich schon gesagt, unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Deshalb die Frage, was will dieser alte Text uns heute Morgen sagen? In der Regel ist es so für Neubekehrte, also für Menschen, die neu zum Glauben an Jesus gefunden haben, ist es meistens klar, es gibt Dinge, die gehören nicht in ein Leben von einem Christen. Das ist für Neubekehrte in der Regel meistens klar. Ich habe immer wieder gestaunt, auch in der Seelsorge, wie Menschen von sich aus gesagt haben, als sie zum Glauben kamen, das will ich ausräumen oder von dem will ich mich trennen. Ich habe gar nicht gesagt, dass sie das machen müssen, sondern sie haben das gesagt. Sie haben gemerkt, das passt jetzt nicht in das neue Leben mit Jesus Christus. Oder sie haben von sich aus gesagt, ich mag mal erinnern, mal eine Frau, die hat sich so bekehrt, die hat einen ganzen Sack mit okkulter Literatur und Gegenstände gebracht und hat alles aufgebaut auf einem Tisch. Und ich habe sie machen lassen und dann habe ich am Schluss gefragt, und jetzt, was machen wir mit dem? Und dann sagt sich, das brauche ich jetzt nicht mehr. Das nehme ich nicht mehr mit. Du kannst machen, was du willst. Aber ich nehme das nicht mehr mit. Weil das passt nicht mehr in das neue Leben mit Jesus, das ich jetzt beginnen möchte. In der Regel ist es so für Neubekehrte, die empfinden normalerweise so, wie es Werner May in seinem neuesten Buch schreibt am Anfang. Ich lese euch ein paar Sätze vor. Mir hat das so gefallen. Er ist seit 40 Jahren Christ und er schreibt, wenn ich mich an meine Anfangsjahre im Glauben zurückerinnere vor 35 oder 40 Jahren, dann gehörte damals der Gottesdienst wirklich zu den Highlights der Woche. Gott loben mit wunderbaren Liedern, Gebet für mich suchen. Das gepredigte Wort war wie lebendiges, frisches Brot. Und jetzt musst ihr hören, was er auch noch schreibt. Und der Gottesdienst konnte nicht lange genug dauern. Das ist so typisch für jemand, der ganz neu zum Glauben, jede Predigt, ob sie schlecht oder gut ist, Brot für mich aus dem Wort Gottes. Und der Gottesdienst, warum ist er jetzt schon fertig? Das ist in der Regel so, wenn man neu zum Glauben kommt. Aber jeder, der schon länger Christ ist, auch unter uns, der weiß das und man merkt das auch, dass sich dann mit der Zeit der Feind liebend gerne wieder in einer Kammer unseres Christenlebens einnistet. Und der Feind macht es meistens so, versucht er das mit ganz harmlosen Dingen, die an sich ja gar nicht schlecht sind. Dass sich die einnisten in unser Christenleben, aber dann immer mehr Raum gewinnen, dass wir immer weniger Zeit haben für Gottes Sache und für Gottes Prioritäten. Der Feind versucht es auch bei mir, bei uns allen, immer wieder, dass er nur eine Kammer gewinnen kann. Er versucht es mit Unsauberkeiten, zum Beispiel im Umgang mit Wahrheit, dass wir das nicht mehr so genau nehmen, ob das alles stimmt, was wir darum erzählen. Er versucht es mit verschiedenen Unsauberkeiten, vielleicht auch in unseren Fantasien. Niemand weiß ja, was ich da oben in meinem Hirnstübchen alles zusammendenke. Und der Feind ist ja ein Tausendkünstler, er flüstert dann, das ist doch meine Privatsache. Aber das ist nicht wahr. Wenn ich Sünde wieder toleriere als Christ bewusst in meinem Leben, ist das nicht Privatsache. Immer wenn wir Dinge, die Gott nicht gefallen, in unserem Leben tolerieren, dann belasten wir damit auch andere Menschen. Der Feind versucht zum Beispiel bei uns Christen immer wieder auch Groll so einzunisten gegen andere Menschen. Und da kannst du nicht sagen, das ist Privatsache. Denn wenn Groll in meinem Leben ist, dann belaste ich damit immer auch andere. Indem ich darüber rede, indem ich mich entsprechend auch verhalte. Oder wenn jemand immer zu viel Alkohol trinkt, kann er doch nicht sagen, das ist Privatsache. Sondern das hat Auswirkungen auf die Familie, auf die Ehen und oft leider auch auf die Finanzen. Und wenn jemand im sexuellen Bereich unsauber ist, wie viel Not bringt das? Da muss man ja nicht Seelsorger sein. Ich habe Dinge erlebt, da habe ich selber fast geweint. Wie viel Not. Das ist nicht Privatsache. Überhaupt nicht. Sag's noch einmal, je länger wir Christen sind, je länger merken wir und wissen wir, dass der Feind liebend gerne auch nur eine Kammer wieder hat und sich wieder einnistet in unserem Leben. Und wenn das gelingt, hat das immer fatale geistliche Auswirkungen. Dann haben wir plötzlich Mühe, wenn der Gottesdienst mal ein bisschen länger geht. Dann werden wir nach 10 Minuten schon zappelig. Das Wort Gottes sagt uns dann plötzlich, sprich mich nicht mehr so an. Der Grund ist, weil wir wieder dem Feind Raum gegeben haben in unserem Leben. Oder auch so etwas, wir haben Mühe, Gebetszeiten auszuhalten. Das ist ja logisch. Weil der sich da mit eingenistet hat, der Gegenspieler Gottes, dem gefällt das nicht, wenn gebetet wird. Das sind Auswirkungen. Man könnte viele, viele andere auch noch aufzählen. Wenn es gelingt, dass der Feind sich wieder eingenistet hat in einer Kammer meines Lebens, jetzt kommen zu Fragen, ja, was hilft denn in dieser Situation? Was hilft denn? Ich finde das so genial, dass uns in dieser uralten Geschichte gezeigt wird, was noch heute hilft, und zwar echt hilft. Es sind nämlich immer noch dieselben drei Schritte, die uns in diesem Text gezeigt werden. Wenn es dem Feind gelungen ist, wieder eine Kammer, und nachher wollen ja dann eine zweite, der gibt sich mit einer nicht zufrieden, wieder zu besetzen, sich wieder in meinem Leben einzunisten. Die Hilfe ist immer noch die gleiche, genau die drei Schritte. Und ich möchte das jetzt mit euch lesen. Die drei Schritte werden alle schön nacheinander, ihr könnt es nachlesen und kontrollieren, erwähnt. Das ist heute noch echte Hilfe. So kommen wir zur Befreiung. Es ist Vers 8 und 9. Ihr seht es dann auch auf der Leinwand. Verse 8 und 9. Da heißt es, der erste Schritt, wir haben es schon gehört, da sagt Nehemia, und ich warf allen Hausrat des Tobia hinaus vor die Kammer. Das ist der erste Schritt, ausräumen. Der zweite Schritt heißt es weiter im Vers 9, und ich befahl, dass die Kammer gereinigt wurde. Das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt kommt gerade im nächsten Satz. Und ich brachte wieder hinein, was zum Hause Gottes gehörte. Diese drei Schritte. Ich möchte auf jeden kurz eingehen. Wenn es dem Feind gelungen ist, wieder einen Raum oder mehrere Räume zu haben in unserem Leben, sich da einzunisten, der erste Schritt, alles rausschmeißen. Und das ist positiv. Ich darf alles ausräumen, was mich belastet, was mich wieder gefangen nimmt, was ein Hindernis in meiner Beziehung zu Jesus und zum lebendigen Gott. Ich darf meinen Groll ausräumen. Ist denn das so schlimm? Er belastet ja nur. Groll gegen andere Menschen. Ich darf alle meine unnötigen Zeitverschwender ausräumen. Ich darf meine Unsauberkeiten ausräumen. Ich darf meine dunklen Geheimnisse ausräumen. Ich darf meine Unehrlichkeiten ausräumen. Ja, ich mache das jetzt einmal. Wie das geht, ganz einfach. Einfach los! Nicht lange überlegen. Radibutz, bis alles raus ist. Und das ist etwas Schönes. Es ist der Teufel, der uns davon immer abhält. Ja, es geht doch nicht. Nein, es ist etwas Schönes. Warum? Es gibt jemand, der mir hilft, meinen Unrat aus meinem Leben wieder auszuräumen. Das ist Jesus Christus. Dafür ist er am Kreuz gestorben. Und dieser Jesus sagt, kommt her zu mir. Komm doch her zu mir. Ich helfe dir beim Ausräumen. Das finde ich das Schöne, oder das ist das Schöne, das ist das Schöne. Bei Jesus haben wir einen geschützten Raum zum Ausräumen. Sag den Satz noch einmal. Bei Jesus haben wir einen geschützten Rahmen beim Ausräumen. Bei ihm müssen wir nichts beschönigen, bei ihm müssen wir nichts verharmlosen, weil er weiß ja eh alles. Aber er freut sich, wenn wir endlich kommen und endlich den Mist aus unserem Leben ausräumen. Wir müssen uns doch nicht schämen. Er weiß es eh schon lange. Er freut sich. Es gibt einen Vers im Neuen Testament, der das wunderschön zusammenfasst. Er heißt, wenn wir unsere Sünden, das gilt auch für Christen, wenn wir unsere Sünden bekennen, das heißt ausräumen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt, und jetzt kommt der zweite Schritt, und er reinigt uns vor allem Unrat, vor allem Bösen, vor aller Ungerechtigkeit. Und das ist der zweite Schritt, dass wir Jesus jetzt machen lassen. Das können wir selber nicht. Hat Nehemia auch nicht selber gemacht, ließ das machen, dass wir jetzt reinigen. Seht ihr, wie das schmutzig ist da? Das wird gereinigt, das wird jetzt sauber gemacht. Das macht Jesus, dafür ist er gestorben. Er reinigt uns vor aller Unreinheit. Das ist Jesus. Lass ihn doch machen. Er macht dein Leben wieder komplett sauber. Seht ihr, ich habe hier einen Fehler gemacht, den macht Jesus nie. Ich habe da was geklebt, das geht nicht weg. Doch. Bei Jesus geht alles weg. Das ist das Schöne. Ich habe mal erlebt, ein Student, der alles ausgeräumt hat aus seinem Leben. Vergiss das nie mehr, konnte die Sprache Kanaans eben nicht, die fromme Fachsprache. Er sagte mir nachher, jetzt fühle ich mich an, wie jemand einen großen Stein aus meinem Herzen geschnitten hätte. Erleichtert. So ist es bei Jesus. Und dann kommt eben das Dritte, wieder einräumen, wieder neu ausrichten auf Jesus. Und das ist das Schöne, wenn wir Jesus Raum geben in unserem Leben, das können wir nicht, solange dieser Plunder noch da ist, dieser Schrott. Aber wenn er ausgeräumt ist und wir Jesus wieder Raum geben, dann schafft er Ordnung. Oh, da hat es noch Dinge, die noch nicht ganz draußen sind. Das muss auch noch weg. Nichts. Alles muss raus. Habt ihr das verstanden? Alles. Und jetzt können wir einräumen, uns wieder neu ausrichten auf Jesus. Das gibt Luft. Das gibt Luft in unser Leben. Das Leben wieder auszuräumen. Denn Jesus hilft uns, mit unseren Gebundenheiten fertig zu werden. Jesus hilft uns, mit unseren Trieben fertig zu werden. Jesus hilft uns sogar, wenn es nötig ist, unser Alltag neu auszurichten. Dass wir wieder Zeit haben für seine Sachen. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Ohne, dass wir im Dauerstress sind. So hilft uns Jesus, unser Leben auszurichten. Das ist doch schön. Ja, was geht ein Leben lang? Dass wir gefüllt werden, immer wieder neu von dem, was Jesus für uns bereithält. Und noch etwas, wenn wir Jesus wieder Raum geben in unserem Leben, dann bekommen wir eine neue Freude am Lob Gottes. Dann ist eine Lobpreiszeit nicht eine Sache, die wir absetzen müssen. Das hat manchmal, ist ja nicht immer auch damit zu tun, dass da Unordnung ist in unserem Leben. Wo man keine Freude hat am Lob Gottes. Aber wenn wir ausgeräumt haben, wenn Jesus wieder unser Leben ausgerichtet hat auf ihn, dann bekommen wir auch eine neue Freude am Lob Gottes. Und deshalb haben wir heute den Lobpreisteil am Ende gesetzt. Kommt ihr bitte nach vorne und nehmt uns hinein. Und vorher, bis ihr bereit sind, möchte ich noch ankündigen, dass es am Ende dieses Gottesdienstes, und das gehört eben auch dazu, eine Möglichkeit gibt, dein Ausräumen, vielleicht sind es kleine Dinge, vielleicht sind es ganz viele Dinge, mit einer anderen Person zusammen festzumachen. Oder wenn du eine neue Entscheidung getroffen hast, dies mit einer anderen Person festzumachen, oder ganz einfach, was dich bewegt, festzumachen mit einer anderen Person, das ist sehr, sehr, sehr hilfreich. Das Ausräumen klappt oder funktioniert selten alleine, das ist einfach so. Und wir stellen deshalb auch Personen zur Verfügung, dass man das mit einer anderen Person zusammen macht, im Gespräch und auch im Gebet. Bevor wir jetzt loslegen mit dem Lobpreis, möchte ich gerne noch mit uns beten. Darf ich euch bitten, aufzustehen dazu? Ja, danke, lieber Vater im Himmel, auch für diese Geschichte, diese alte Geschichte, die du für uns aufschreiben ließest. Ja, es ist lange her, seit dieser Eliaschib dem Feind eine Kammer wieder überließ in deinem Haus. Und Vater, wir haben gemerkt, das ist so aktuell auch in unseren Tagen. Der Feind versucht es auch bei mir und bei uns allen immer wieder Raum in unserem Leben zu gewinnen. Aber danke, Jesus, dass du Sieger bist. Danke, Jesus, dass das nicht geschehen muss. Und danke, Jesus, dort, wo es geschehen ist, dass du Kraft gibst, auch wieder zum Ausräumen. Bitte hilf uns. Jesus, weil wir oft mehr Furcht vor Menschen haben als vor Gott, dem heiligen Gott. Bedanke, dass du uns behilflich bist. Ich habe das selber auch erlebt, schon mehrmals erlebt, auch beim Ausräumen. Danke, Jesus, dass du uns reinigst durch dein Blut, dass du uns entlastet, weil du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist, Jesus. Und danke, dass wir unser Leben immer wieder neu, auch heute Morgen, auf dich ausrichten dürfen und dich jetzt auch mit Liedern loben und preisen dürfen. Amen.